Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstewelle. Am Mikrofon ist Kossi Temanu. Bei mir zu Gast sind Kafalo Sekongo aus Elfenbeinküste. Er arbeitet als Dozent für politische Bildung im Bildungszentrum Bodenshausen. Seit 11 Jahren ist er mit einer deutschen Frau verheiratet und hat 2 Kinder. Neben uns ist Alma Logui. Er ist Lehrer in Pusham, hat hier in Tübingen studiert und ein sehr junger, der ist seit 4 Jahren mit einer polnischen Frau. Kafalo und Alma, soyez les bienvenus, herzlich willkommen.
Bonjour, Kossi, salut.
Bonjour.
Mit beiden werden wir über bikulturelle oder multikulturelle Familie sprechen. Zwischen moderner Lepra und Gantz, und der Gantz mit den Golden Eier. Gesundheitsprotokoll verpflichtet sind wir in 3 verschiedenen Studios aufgeteilt und durch Kamera und Telefonleitungen verbunden. Mit meinen beiden Gästen werde ich über bikulturelle Familie diskutieren. Wir werden ohne Tabu über alltägliche und persönliche Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Vorurteile und stiefe Familien reden. Um unser Gespräch zu anfangen, werden wir erst ein Lied aus Elfenbeinküste anhören und dann kommen wir wieder hier.
Si tu vois 2 personnes qui s'aiment et que tu ne peux les aider, laisse-les tranquilles.
Choisis pas ses cibles. Que tu le croises à l'Ivoire ou au marché d'Adjamé, l'amour a toujours le même visage. Si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Même au plus grand docteur, je ne saurais l'expliquer, parce que c'est plus fort que moi. Même au plus grand chercheur, je ne saurais l'expliquer, parce que c'est plus fort que moi. Mais une chose est sûre, c'est que je t'aime. Parce que je t'aime un point, c'est tout.
Juliette Ancien, Dorothée Adou. L'amour est un sentiment réciproque entre 2 personnes et non entre 10. Maman Fernande, Claude Chantal, Marie-Claire Bovin, Sylvie Côte d'Ivoire.
Oh, I say, Benen, ye penny, manua, ge, yiri, mi, oh, Sakole, ya, ya, oh, Ona, ye, omele, oh, I say, Benen, ye, penny, ge, leo, leo, Valele, ya, ya, oh, Okole, ma, fole, ma, oh.
Cool. Antoinette, Noël Guéillot, JJ Monique.
Comme un oiseau rebelle que nul ne peut opprimer, il est comme le vent qui pousse la feuille dans le trou, mais qui ne peut l'en sortir. Ainsi va la vie et ainsi vit l'amour. Si tu veux faire le malin, tu vas mourir de chagrin. Va où ton cœur t'emporte, lui seul t'ouvrira les portes. Mon frère, vis ton amour comme tu le ressens jusqu'au dernier de ses jours.
Lili Corée, Lili Nyoleba.
Toujours à s'occuper, s'occuper du foyer des autres. J'ai vu ton mari avec la fille Bombelle en question, en train de lever, en train de s'amouracher, rien que pour vous voir souffrir.
Tapez en
bas. Sache que Rio n'écoute pas les jaloux, oh. Écoute plutôt ton cas, oh yeah. Maman, c'est vrai que Rio.
Félicité de Parma.
Ta femme doit plaire à ta mère, c'est plus ta femme, c'est la femme de ta mère. Wenn deine Mutter deinen Partner aussuchen soll, dann ist er nicht mehr dein Partner, sonst dein Mutters Partner. Ich musste erst mich bei Kafalo und Amma herzlich bedanken, hier zu sein, weil mindestens haben drei Gäste in letzter Minute abgesagt für diese Sendung. Das war nicht einfach, die Sendung zu vorbereiten. Kafalo, wenn du hörst das Lied, das ein bisschen unsere Situation oder das Thema beschreibst, was denkst du?
Ja, danke schön. Erstmal danke für die Einladung. Wenn ich das Lied höre, was bedeutet das für mich? Ja, aber ich glaube, man müsste auch dieses Lied kontextualisieren. Im afrikanischen Kontext, wie die Ehe wahrgenommen wird. Klar, im europäischen Kontext denkt man, das ist eine Entscheidung zwischen zwei Menschen. Aber im afrikanischen Kontext sind Ehe eine Verbindung, sage ich mal, zwischen zwei Familien. Und es ist da auch wichtig, dass die Familie, besonders die beiden Familien, manchmal haben die Eheleute gar nichts zu sagen, entscheiden die Familien. Und wie man sagt, eine arrangierte Hochzeit gibt. Aber klar, ich weiß, wenn das sagt in dem Lied, dass es geht um uns in modernen Ehe, wie man die nennt. Dass die Jugendlichen sollten selbst entscheiden, frei entscheiden, wenn sie lieben möchten und dabei nicht beeinflusst werden von den Eltern. Das hat Vor- und Nachteile, muss man sagen. Klar, wenn die Jugendlichen alleine entscheiden, dann ist auch sehr, also wenn auch es dazu kommt, dass die ersten Schwierigkeiten vorkommen, da sie auch alleine entscheiden müssen und dann sind die Scheidungen auch sehr, sehr oft da zu merken. Haben doch die Familien auch mit entschieden und auch ihr Wort zu sagen, es ist so, wenn Probleme vorkommen, dass die, auch die Familien mitreden und in der Regel gibt immer eine Lösung, dass die Ehen nicht schnell scheitern werden.
Vielen Dank. Wenn die Probleme kommen, hier in Deutschland, wird man oft eine Beziehung zwischen einem Ausländer und einem Deutschen als etwas problematisch sehen. Oft hat man gemeint, ja, vielleicht suche er einen Aufenthaltstitel oder er will von uns profitieren oder von, was wissen wir, von deinen Geld profitieren. Armand, wie sieht das bei dir aus? Denkst du, dass für eine bikulturelle oder multikulturelle Beziehung muss man von Eltern beeinflusst oder nicht?
Also für mich, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mit dieser Frage konfrontiert worden, ob meine Eltern dem zustimmen müssen oder nicht. Ich bin auch sehr froh darüber. Ich habe ja eine polnische Freundin, also auch eine bikulturelle Beziehung, beziehungsweise trikulturelle, ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen. Und ja, ich bin sehr froh, nicht diesen Druck zu haben, dass mein Partner meinen Eltern gefallen muss. Natürlich ist es natürlich immer schön, wenn das auch dabei ist, dann ist das natürlich ein extra Punkt. Und man selbst möchte natürlich auch den Eltern seiner Partnerin oder seines Partners gefallen. Aber ich selbst wurde diesem Problem nie konfrontiert. Und es ist für mich auch schwer vorstellbar, in dieser Lage versetzt zu werden, dass die Entscheidung eher von meinen Eltern getroffen würde.
Vielen Dank, Armand. Für unsere Zuhörer, wir werden hier auf Französisch und auf Deutsch unterhalten. Und ja, das wird eine Mehrsprache-Sendung sein. Kafalo, comment est-ce que tu as rencontré ta femme? Est-ce que ça a été un hasard? Et tu peux nous décrire un peu les circonstances dans lesquelles tu as fait la connaissance de ta femme?
Oui, il faut dire que le hasard y est pour quelque chose, mais on dit que le hasard n'existe pas, donc je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que j'ai commencé à travailler à Boaké, une ville du centre de la Côte d'Ivoire, et il se trouve que cette ville a un partenariat ou bien un jumelage avec une ville allemande qui s'appelle Reutlingen. Et dans le cadre donc, de ce jumelage, on peut, en tant que jeune professeur d'allemand, venir faire un séjour linguistique, de bain linguistique en Allemagne. Et donc, j'ai eu donc à bénéficier deux fois de ce voyage-là. Et j'étais à Tübingen ici, dans cette même université, pour des cours de langue. Et pour un mois, et puis après, j'ai fait un saut à Reutlingen pour donc saluer ceux qui nous ont invités. Et puis, ça c'était, je crois, en 2002. Et en 2003 également, je suis venu pour les mêmes cours à Tübingen, et ensuite j'ai fait un bref séjour à Reutlingen. Et à la suite de cela, j'ai tissé des relations avec des écoles et je venais souvent avec les meilleurs élèves pour participer à des projets à Reutlingen. Parce que j'ai fait naître donc un partenariat scolaire, un jumelage scolaire. Et c'est dans le cadre de ces activités que j'étais à une manifestation et j'ai rencontré ma femme à Reutlingen.
Du hast gerade erzählt, dass du deine deutsche Frau hier in Reutlingen kennengelernt hast. Es gibt Klischee, wo manche erzählen, dass die europäischen Frauen, die Interesse an Afrikanern haben, sehen nur diese erotische Seite von den Afrikanern. Stimmt das oder wie war das genau so bei deiner Frau, da war etwas anderes. Was hat sie genau gefunden?
Ich glaube, ihr müsst mal diese Frage stellen. Nicht mir. Aber keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, es gibt viele Klischees, wie du selber sagst. Klischees sind nicht unbedingt falsch. Aber Klischees sind in der Regel inkomplett. Es fehlt immer was. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Liebe ist so ein Zusammenspiel von vielen Sachen, die man eigentlich nicht erklären kann. Wenn man Liebe erklären kann, dann ist mir keine Liebe mehr.
Schön gesagt.
Wir haben, ich, es gab, ich konnte nicht mal sagen, wer hat den ersten Schritt gemacht. Weil es hat vieles, wir haben sie getroffen, wir haben weiter miteinander geredet, geschrieben. Ich war die ganze Zeit nicht in Deutschland, ich bin immer zurück in die Elfenbeinküste geflogen. Und da gab immer so wieder, wir haben immer Kontakt gehabt. Und einmal habe ich, wo ich in Kanada war, sie eingeladen, wo sie mich gesucht hat, besucht hat in Kanada, in Montreal. Und ich glaube, da hat alles richtig angefangen.
Armand, wie war das bei dir? Eine Französin, die ist in Deutschland aufgewachsen, dann plötzlich willst du keine deutsche Frau haben, willst du keine französische Frau haben, hast du eine polnische Frau gefunden. Wie schaffst du das?
Also ich habe keine Nationalität gesucht, auf keinen Fall. Es hat sich lustigerweise, als sie ihren Erasmus an der Universität Tübingen gemacht hat, haben wir ich einen Italienischkurs belegt, den sie auch belegt hat. Und wir haben uns tatsächlich in einem Italienischkurs kennengelernt und haben uns gut verstanden. Die Italienischgruppe war allgemein super und durch die italienische Sprache haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Also unsere erste Sprache war nicht Deutsch oder Polnisch, also ich konnte gar kein Polnisch. Sie konnte auch kein Französisch. Also wir haben eigentlich am Anfang immer Italienisch gesprochen und haben uns tatsächlich dann durch diesen Italienischkurs besser kennengelernt und sehr gut verstanden. Und in dem Italienischen haben wir auch unsere größte Gemeinsamkeit gehabt am Anfang. Und ja, also bei mir war es eben diese Sprache und dieser Kontext und ja, die Liebe dann, die natürlich gekommen ist.
Liebe ist gekommen und war das einfach für euch oder habt ihr euch schnell verstanden?
Ja, also ich würde sagen, wir haben uns sehr schnell verstanden. Dadurch, dass wir beide dieses Interesse für Italien haben, hatten wir halt auch gleich einen großen gemeinsamen Punkt. Wir sind beide sprachlich sehr interessiert. Sie spricht 5 Sprachen, ich spreche jetzt bald 6 Sprachen, wenn ich Polnisch noch ein bisschen besser kann. Und deswegen hatten wir schon viele gemeinsame Punkte und haben uns von Anfang an sehr gut verstanden.
Okay, ihr habt euch verstanden. Wir wissen noch nicht, was Zukunft bringt. Als ich diese Song angefangen zu vorbereiten, habe ich versucht, ein paar Leute zu treffen, was zu fragen. Und da habe ich Frau Schläfer, sie ist Psychologin im Behandlungszentrum in Ulm, getroffen. Und so habe ich kurz gefragt, was sie über bikulturelle Familie denkt. Hören wir Frau Schläfer.
Das Wichtigste in der Partnerschaft ist, dass die beiden Partner miteinander ihre Form finden, wie sie auf eine Weise miteinander umgehen, die wertschätzend ist und wo sich jeder wohlfühlen kann. Und an zweiter Stelle kommt der Umgang mit den Familienangehörigen. Und der kann natürlich sehr herausfordernd sein. Wenn es so eine große Ablehnung gibt, beispielsweise seitens der Schwiegermutter, dann würde ich empfehlen, zunächst mal wirklich viel Kontakt zu suchen, auch viel zu erklären, viel miteinander zu sprechen, auch sehr viel zuzuhören. Wenn die Schwiegermutter auch eben da offen ist und das zulässt, in einen Kontakt zu gehen, dann kann sich ja auch etwas verändern. Ja, es kann ja gut sein, dass es auch Voreingenommenheiten und Vorurteile gibt, die abgebaut werden können. Es kann aber auch sein, dass das Paar sich entscheidet, mehr in Distanz zu dieser Schwiegermutter zu gehen und so den eigenen Weg zu finden. Es sollte sich immer an dem Paar orientieren und nicht an den Eltern. Also die Scheidungsrate in Deutschland ist circa bei 40%, doch auch insgesamt ziemlich hoch. Und bei binationalen Paaren in Deutschland ist es tatsächlich um 60% erhöht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass circa 65% der binationalen Paare, die geheiratet haben, sich wieder scheiden lassen. Allerdings findet man auch ähnliche Zahlen bei Paaren, die unterschiedliche Religionen vertreten, also interreligiöse Ehen, die haben auch eine 60% erhöhte Scheidungsrate in Deutschland. Allerdings, was vielleicht ein Stück weit auch Mut macht oder Hoffnung gibt, ist, dass man auch beobachten kann, dass vermehrt Paare heiraten, denen binationale Paare vermehrt sich aus Partnern zusammensetzen, denen Familie und Religion nicht ganz so wichtig sind. Das heißt, wer tatsächlich viel Wert drauf legt auf das eigene, auf die eigene Religion, das Besondere an der Religion, auf eigene Traditionen und familiäre Vorstellungen, die vielleicht schon sehr stark vorgeprägt sind, diese Person sucht sich auch eben eher jemand, der ähnlich denkt, während die offene Person sich auch eine Person wählt, die vielleicht in ihrer Einstellung diverser ist, aber auch eine entsprechende größere Offenheit mitbringt.
Das war Frau Katharina Schleifer. Sie ist Psychologin im Behandlungszentrum in Ulm. Kafalo, quand tu as écouté l'intervention du psychologue, est-ce que tu as commencé par avoir peur ou tu es étonné de son intervention?
Non, pas du tout, ça ne m'étonne pas du tout. Il faut dire que c'est clair, quand on commence une relation biculturelle, on a déjà des appréhensions parce qu'on sait que la différence de culture peut être à la base de beaucoup de choses. Et donc, au moment du mariage, déjà, on peut penser au divorce parce qu'on se dit, est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce qu'il ne peut pas avoir... Ça, c'est évident, ce n'est pas nouveau. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui devait être excitant parce qu'il y a l'inconnu, l'autre culture qu'on veut découvrir et aussi on a quelque chose à donner. Chacun est fier de sa culture, ça c'est sûr. Et il s'agit donc de montrer le plus beau visage de sa culture pour pouvoir séduire davantage l'autre. Et donc, moi, je n'ai pas peur, je n'ai jamais eu peur donc, de cette différence culturelle qui pourrait être à la base d'un divorce. Au contraire, je trouve cela comme un excitant pour renfermir la relation.
Armand, du hast auch gerade die Psychologin gehört. Manchmal sprichst du mit deiner Freundin über komplizierte Themen. Ich weiß nicht genau, ob das kompliziert ist. Was sollen wir heute essen? Ob wir eine französische Gastronomie nehmen werden oder polnische Religion? Wie organisiert ihr das, wenn ihr über Zukunft denkt? Mhm. Welche Sprache wollt ihr mit Kindern später sprechen? Wo denkt ihr, dass ihr leben könnt?
Ja, wir haben uns tatsächlich schon relativ oft darüber unterhalten. Es ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich ist es, dass, wenn wir Kinder bekommen, sie auf Polnisch mit den Kindern sprechen wird, ich auf Französisch. Und die Kinder, da ich ein Lehrer und verbeamtet bin in Potsdam, werden wir auch erstmal in Deutschland wohnen, dann in der Grundschule und im Kindergarten Deutsch lernen werden. Wir werden also versuchen, eine dreisprachige Erziehung zu schaffen. Ich habe auch schon einige gute Beispiele da gehört und ich denke, so viele Sprachen zu kennen als Kind ist ein Riesenvorteil für die Zukunft, war für mich auch ein großer Vorteil. Und ja, vielleicht noch kurz zu dem Beitrag der Psychologin. Ich fand das auch sehr interessant. Zum Beispiel ist Familie in Polen sehr wichtig. Und wir hatten auch schon Diskussionen darüber, wie oft ich zum Beispiel nach Polen fahren muss oder wie oft sie mit mir nach Tübingen geht. Also, weil wir einfach auch ein bisschen anderes Verständnis von, also natürlich dasselbe Verständnis von Familie. Und Familie ist wichtig, aber in Polen hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und aber also ich habe nur tolle Erfahrungen gemacht mit der Familie in Polen. Die sind auch, zum Beispiel die Mutter meiner Freundin spricht auch Französisch. Das heißt, da hatte ich da auch gleich Berührungspunkte. Da kam ja auch in dem Beitrag dieser Psychologin, dass die Schwiegermutter eine sehr wichtige Bezugsperson ist. Und ja, da war bei mir in dem Beispiel zum Beispiel überhaupt kein Problem. Und ich wurde sofort akzeptiert. Und im Gegensatz zur Mehrheit in Polen ist tatsächlich auch die Familie meiner Freundin nicht so religiös.
Kafalo, hast du gerade die Wünsche von Arma gehört? Du hast schon solche Erfahrungen gehabt. Wie war das für dich? War das einfach? Hast du Schwierigkeiten erlebt? Wenn ja, erzähl uns ein paar Beispiele.
Ja, danke schön. Schwierigkeiten gibt es immer. Aber ich muss sagen, in meiner Familie, die Schwiegerfamilie, da habe ich wirklich keine Probleme gehabt. Aber eher, ich fand schockierend die erste Frage, die ich bei der Vorbereitung unserer Hochzeit beim Standesamt, so wir haben so standesamtlich geheiratet, und dann wurde mir so plötzlich gesagt, aber durch die Heirat werden Sie nicht gleich Deutscher. Dann habe ich geantwortet, wie? Ich will gar nicht Deutscher werden, das interessiert mich gar nicht. Und die Frau war schockiert, so eine Antwort zu hören. Und ich bin heute immer noch Ivorer. Ich habe keinen, wie man sagt, keinen Bock, Deutscher zu werden. Ich bin glücklich, Ivorer zu sein. Und das bin ich immer noch. Und das sind genauso diese Wahrnehmung, besonders diese fremde Wahrnehmung von so einer Beziehung, was die Menschen denken. Und klar, die haben ihre Wahrnehmungen, aber das sind nicht meine Wahrnehmungen. Wir lieben uns und sind glücklich zusammen. Und die Ehe, ich habe das Glück, dass meine Schwiegerfamilie wirklich, die ich auch, kann man sagen, eine bikulturelle Familie zuerst. Mein Schwiegervater kommt ursprünglich aus Südtirol und seine Frau aus Deutschland. Da war schon eine Bikulturalität dabei. Und die waren so immer offen für andere Kulturen. Und ich kann sagen, meine Frau hatte zum Beispiel als Kind, ihre erste Puppe ist eine schwarze Puppe gewesen. Und diese Puppe ist immer noch da. Aber woher kam diese Liebe zu anderen Kulturen, weiß ich nicht. Aber bis heute noch hat sie noch diese Puppe, wo sie noch klein war, Baby. Also das sind Sachen, die vielleicht, das hat dazu geführt, dass wir uns bis heute gut verstehen. Mein Schwiegervater war in der Elfenbeinküste. Aber ich bin sicher, wenn ich vielleicht eine andere Religion hätte, ich bin katholisch, meine Frau auch und ihre Familie, also Schwiegerfamilie, sind alle katholisch. Wenn ich vielleicht Moslem gewesen wäre, ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig.
Okay. Hast du, Tia dit tout à l'heure, que ta famille était ouverte et ils t'ont bien accueilli et tout, mais tu as déjà 11 ans d'expérience. Est-ce que dans ton voisinage ou des amis qui ont composé des familles biculturelles, tu as aussi parfois constaté que chez eux, ça va plus mal? Et qu'est-ce que tu constates chez eux?
Oui, il y a bien sûr des cas malheureux que je connais, et il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, j'ai reçu en visite un jeune couple, un Ivoirien et une jeune Allemande. Le jeune Ivoirien et la jeune Allemande sont en couple. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont amis. Et la famille de la jeune Allemande ne veut pas que leur fille se marie à un jeune noir. Parce qu'ils estiment que... Et la jeune fille même a dit comme ça que sa mère lui a dit qu'elle aurait préféré que sa fille soit lesbienne que d'aller se marier à un noir. Et vraiment, elle n'accepte pas. Ils font tout pour éviter ce mariage, pour éviter leur union. Et c'est triste, ils sont venus donc nous demander des conseils. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils veulent aller en Côte d'Ivoire et la belle famille, enfin la future belle famille, si on en arrive là, est contre. Et ils préparent le voyage, mais c'est difficile, c'est difficile. Je sais de les écouter, mais c'est difficile.
Das ist sehr interessant, was du gerade auf Französisch erzählt hast. Ich will das nicht wiederholen. Ich möchte gerne, dass du mit deiner Emotion das auf Deutsch nochmal wiederholst, damit die Zuschauer, die Deutsch sprechen, das hören könnten.
Ja, ganz genau. Ich habe gerade erzählt, dass ich vor kurzem so Besuch bekommen habe, oder wir haben Besuch von Freunden. Das sind so ein Pärchen, also ein junger Ivorer und seine Freundin. Die Freundin kommt aus Deutschland, eine Deutsche. Und leider ist der Vater und die Mutter der Freundin gegen die Beziehung. Und die wollen alles in ihrer Macht einsetzen, damit es zu keiner Hochzeit kommt. Die Jugendlichen, die lieben sich, wollen gerade eine Reise in die Elfenbeinküste machen, aber die ja, die deutsche Familie will das nicht und die erzählen alles Mögliche in der Elfenbank, sei gefährlich, man kann nicht dahin gehen. Und die Schwiegermutter erzählt zum Beispiel, es wäre ihr lieber, wenn ihre Tochter lesbisch wäre, als einen Schwarzen zu heiraten. Also das Mädchen weint die ganze Zeit und sind zu uns gekommen, so ein bisschen, also Ratschläge zu bekommen, weil sie merken bei uns, es klappt und die wollen einfach Stärkung, Empowerment. Und wir haben versucht, sie zu empowern, aber ich muss gestehen, das ist nicht einfach für das junge Pärchen.
Ich bin mir sicher, dass der Junge aus der Elfenbeinküste wird gerade, wo er steht, Angst haben, seine Freundin zu verlieren. Ja, schade. Wir hören jetzt Angst, dich zu verlieren von Dame.
Gekommen, hast dieses Herz hier repariert und frag mal mich, bist du das Schönste, was auf Erden existiert? Etwas derart Schönes hab ich zuvor noch nie gesehen, will dich beschreiben, doch ich merk, dass mir die Worte dazu fehlen. Du bist anders als die anderen, du bist viel zu elegant. Du hast Stil, du hast Klasse und man sieht es dir auch an. Und du nimmst mich bei der Hand, grinst mich an, du bringst mich um den Verstand, denn deine Augen funkeln wie ein Diamant. Ja, wir gehören zusammen, du bist eindeutig verrückt, denn ja, du bleibst an meiner Seite, alter Scheiße, hab ich Glück. Und ich weich nicht mehr zurück, egal was immer auch passiert, um's zu zeigen, schreibe ich's heute mit der Tinte aufs Papier. Du hast meinem Leben einen Sinn gegeben. Ich war blind, doch wegen dir kann ich die Sterne jetzt am Himmel sehen. Und ich blick nach oben und dank Gott, dass es dich gibt. Ich seh dich an und bin noch immer Hals über Kopf in dich verliebt. Dieses Loch war wirklich tief und außer dir war keiner da. Kleines, du hast mich befreit, ich seh auf einmal wieder klar. Ich schlaf neben dir ein und wach neben dir auf und hab jeden Tag so Angst, es war doch vielleicht ein Traum. Und der Himmel färbt sich schwarz, denn du breitest deine Flügel aus. Du wirfst mich aus der Bahn, ich hab so Angst, dich zu verlieren. Denn du erhältst den Raum mit Licht und alles blickt zu deiner Schönheit auf. Alles um dich erlischt, ich hab so Angst, dich zu verlieren. Angst, dich zu verlieren, dich zu verlieren. Du bringst Farbe in mein Leben, färbst die Leinwand endlich neu. Um ein kleines Jahr bis heute hab ich's kein einziges Mal bereut, mit dir zusammen zu sein, denn ohne dich zerbricht das kleine Ich. Manche Menschen sehen Engel, aber ich, ja, ich seh dich. Und seit ich einmal dieses Leben gekostet hab, hab ich nie wieder irgendwas gesehen, was so kostbar war. Und offenbar, mein Schatz, seh ich, fehlt mir oft der Mut, dir zu sagen, nur nach dir hab ich mein Leben lang gesucht. Denn geht's mir schlecht, ja, dann bist du für mich da. Und verliere ich die Hoffnung, ja, dann biegst du's wieder grad. Sollte ich mich nochmal verlieben, sollte es wirklich doch so sein, verspreche ich dir, mein Schatz, dann wird es unsere Tochter sein.
Ich hab noch nie etwas so Schönes gesehen. Du erleuchtest den Raum, bist die Krönung, mein Baby. Und wenn ich verletzt und geknickt, zauberst du mir dennoch wieder ein Lächeln in mein Gesicht.
Und der Himmel färbt sich schwarz, denn du breitest deine Flügel aus. Du wirfst mich aus der Bahn, ich hab so Angst, dich zu verlieren. Denn du erhältst den Raum mit Licht und alles blickt zu deiner Schönheit auf. Alles um dich erlischt, ich hab so Angst, dich zu verlieren.
Angst, dich zu verlieren, Angst, dich zu verlieren.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk auf Wüstenwelle. Zum Gast im Studio heute sind Kafalo, Sekongo und Arma. Arma, tout à l'heure, on écoutait l'intervention de Kafalo. Chaque fois qu'un étranger, surtout un noir, doit épouser une Allemande ici, c'est souvent compliqué. À moins que le noir prouve qu'il est différent des autres, qu'il est diplômé, qu'il est footballeur, qu'il est musicien, qu'il est intellectuel. Et comment analyse-t-on tu ces difficultés que rencontrent les étrangers en allemand, surtout les Noirs, les Arabes ou les minorités discriminées.
Bah d'abord, je dois dire que je suis assez choqué que ça soit toujours comme ça en Allemagne. Pour moi, c'est difficile à imaginer. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que ça a beaucoup à voir avec la méconnaissance des cultures. Donc, y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas des Africains, qui ne connaissent pas d'autres religions, qui ont peu de contact avec les autres religions, les autres cultures. Surtout des cultures que je dis entre guillemets peut-être lointaines pour des Allemands. Et je pense que ces méconnaissances ont souvent comme conséquence une certaine peur ou une, peut-être pas une peur, c'est peut-être le cas extrême, mais comment pourrait-on dire ça, une insécurité par rapport à ce qui va arriver dans cette relation. Et donc ils jettent un autre coup d'œil sur ces relations biculturelles avec peut-être un Africain, une Africaine, qui le ferait avec peut-être moi, qui suis français, avec une Allemande, parce que c'est beaucoup plus proche, parce qu'il y a beaucoup plus de relations aussi entre les pays. Et donc, je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de dialogue qui devrait se faire, comme tu le fais dans une émission, comme si.
Kafalo, am Ende kann man sagen, dass die bikulturelle oder multikulturelle Beziehung ein Lepra ist, muss man immer diese Beziehung verstecken oder dafür kämpfen oder sich schämen?
Dankeschön für die Frage. Aber ich glaube, da muss man noch klarer sein. Und weil, wenn du sagst bikulturelle Ehe, ich glaube, es geht mehr hier um Ehen zwischen, sag ich mal, da wir in Deutschland sind, zwischen Deutschen und ich bin ganz direkt in Schwarzen oder die sogenannten BPOC. Wie Armand gerade gesagt hat, ich glaube, eine Ehe zwischen einem Deutschen und einem Franzosen ist besser angesehen in der Gesellschaft, als wenn es um eine Deutsche und einen schwarzen Afrikaner ist. Klar, man würde sagen, ja, der kulturelle Unterschied ist sehr groß. Und ja, deshalb, ja, man weiß nicht. Aber ich glaube, was mich betrifft, ich würde sagen, das ist eher die vorgefassten Meinungen, die um Rassismus, was auch damit spielt. Weil seit der Kolonialzeit, also Sklaverei, Kolonialzeit und so, dann hat man ein bestimmtes Bild von Schwarzen. Und durch diese Rassisierung von Menschen und Kategorienbildung und das alles hat den Schwarzen in eine Ecke gestellt, als wäre er nicht so gleich wert wie alle anderen Menschen. Und klar, man würde sagen, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, das war vorher, aber es gibt keine große Änderung. Es ist immer so die Suche nach Vorteilen, nach Privilegien für sag ich mal so die Mehrheitsgesellschaft in globalen Norden, also in Europa zum Beispiel. Man sieht also eine Beziehung zwischen einer Frau im globalen Norden und einer Frau im globalen Süden, als würde der Mensch vom globalen oder der Partner vom globalen Süden nur Vorteile suchen. Er möchte profitieren von der Beziehung. Und was nicht immer der Fall ist, es kann sein, dass es Fälle gibt, wo Menschen natürlich ihre Aufenthaltstitel haben möchten und sich gezwungen fühlen, in so eine Beziehung zu gehen. Das kann sein. Aber wenn man das auch genau betrachtet, das ist auch nicht ihre Schuld, das ist ihr gutes Recht. Wenn man alles verbietet, diese Menschen haben keine Möglichkeit, hier legal zu kommen oder ganz wenig hier legal zu kommen, aber die Ressourcen von ihren Ländern werden legal ausgebeutet, legal oder illegal ausgebeutet, das ist noch, die dürfen kommen, aber die Menschen nicht. Aber dann suchen diese Menschen alle Wege, alles Mögliche, um auch was zu erreichen. Diese Ressourcen, wo die ausgebeutet werden und hierher verwertet werden, dann wollen die auch hierher kommen zum Arbeiten. Und die suchen alle möglichen Wege, um das zu schaffen. Und ich glaube, jeder, der in der Situation wäre, würde auch genauso tun. Von daher muss man sagen, man muss auch den Blick wechseln und gucken, in welcher Situation befinden sich die Menschen. Und es ist nicht immer so, dass wenn zwei Menschen, einer aus dem Norden und einer dem Süden, sich treffen und lieben, das ist auf Interessen basiert. Das ist nicht immer so. Und das kann auch andersrum sein. Es gibt auch viele aus dem globalen Norden, die auch profitieren von einer Ehe mit einer Person im globalen Süden. Man sieht ältere Menschen oder ältere Menschen hier, die hier keine Beziehung schließen können und die suchen junge Menschen aus dem Süden. Das ist auch eine Ausbeutung. Also es ist nicht nur auch eine Seite, es ist wie eine Autobahn, alle Richtungen, wenn es um Ausbeutung geht. Aber es gibt natürlich daneben auch ehrliche Ehen, die Menschen, die sich lieben und das muss, denen muss auch Platz geben und nicht alles in einem Topf werfen.
Armand, als Lehrer hast du oft Kontakt zu Kindern, die kommen aus Schülern, die kommen aus bikulturellen oder multikulturellen Familien. Wie werden solche Kinder in der Schule aufgenommen oder wie sehen sie aus?
Vielleicht habe ich da noch relativ wenig Erfahrung gemacht, weil ich ja noch nicht so lange Lehrkraft bin. Aber ich habe zum Beispiel ein Beispiel bei mir in der Klasse, ein Schüler aus der Schweiz, der frankophonen Schweiz. Und ob man es glaubt oder nicht, er hat ziemlich große Schwierigkeiten, sich zu integrieren in der Klasse. Hat wahrscheinlich auch verschiedene Gründe, ist auch ein bisschen verhaltensauffällig. Aber ich denke, es kann vor allem für die jüngeren Klassen einen Unterschied machen für Kinder, wie gut sie integriert werden in der Klasse. Wenn sie von einem anderen Land kommen und eine andere Kultur mitbringen. Ich glaube zum Beispiel in Berlin ist das nochmal ganz anders, da hat man viel mehr multikulturelle Klassen. In Potsdam, wo ich Lehrer bin, ist das weniger verbreitet. Vor allem bei mir in meinen Klassen habe ich wenige internationale SchülerInnen und deswegen halte ich mich da jetzt lieber noch zurück mit meiner Aussage.
Kafalo, du...
Ja, dazu wollte ich auch was sagen.
Ja, du wohnst, du wohnst hier in Sigmaringen, eine sehr kleine Stadt und ja, wie siehst du die Situation im Landkreis Sigmaringen aus?
Das kann man auch, gilt auch, ich glaube auch für viele andere Städte, nicht nur spezifisch für Sigmaringen, dass Kinder aus bikulturellen Ehen auch schlechte Erfahrungen in der Schule machen müssen. Das geht von Diskriminierung, die sind ja gemobbt aufgrund ihres Erscheinungsbildes. Sie werden nicht als Teil der Gesellschaft wahrgenommen. Und das ist ein großes Problem. Viele von diesen Kindern leiden lange unter dieses Mobbing, was sie in der Schule erfahren. Und es ist nicht selten, dass Kinder aus der Schule zurückkommen, weil sie eine dunkle Hautfarbe haben. Und man sieht, sie verstecken sie im Bad und sie duschen sich stundenlang. Und wenn man fragt, was ist los, sie wollen sich von dieser Hautfarbe trennen. Die wollen nicht mehr in Verbindung damit gebracht werden, weil sie aufgrund ihrer Hautfarbe gemobbt werden in der Schule. Und dadurch verlieren sie ihre Selbstliebe. Und das ist gefährlich für einen Mensch, keine Selbstliebe mehr zu fühlen. Das ist schrecklich für die Kinder. Und das ist für ganz Deutschland auch ein Verlust, weil das sind Menschen, die hier aufgewachsen sind, die hier sozialisiert wurden. Und wenn man die so aufgrund unserer Verhalten, wenn wir die diskriminieren und die dann nicht mehr zufrieden mit sich selber sind, dann hat das natürlich eine Wirkung auf ihre Schulleistungen. Und das ist ein Verlust für die ganze Gesellschaft. Da sind auch kluge Menschen dabei, die wir dadurch verlieren, unser Verhalten. Und man wird da wohl merken, manche Menschen, viele Eltern, schwarze Eltern sagen, die Leistungen ihrer Kinder ist besser geworden in Corona-Zeit. Man wird sagen, wieso ist denn das möglich? Ja, weil durch Homeschooling mussten die Kinder nicht das erleben, diese Erniedrigung in der Schule, diese Ausschließung, dann waren sie in ihrem vertrauten Raum und konnten besser leisten als in der Schule. Man sieht, was das bedeutet, wenn wir als Gesellschaft nichts tun, um diese Kinder zu schützen.
Und für dich als Bildung, politische Bilder, Spezialist von solchen Themen, was denkst du, dass die Gesellschaft machen könnte, um die Situation zu verbessern?
Ich würde gleich damit anfangen, dass man diesen Minoritäten mehr Sichtbarkeit leistet, dass sie mehr sichtbar werden und dass man in der Lehre schafft, dass man auch diese Minoritäten in allen Bereichen, in den Medien, dass sie besser repräsentiert sind, überall, auch in der Politik, dann sind sie keine Ausnahme oder sind sie nicht immer so die Exoten. Weil wenn man immer als etwas Exotisches ist, das alles hilft nicht. Ich glaube, man muss sich einsetzen, dass der andere nicht mehr als anders wahrgenommen wird. Dass wir uns tatsächlich auf Augenhöhe treffen können und dass ein Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, ist ein Mensch. Und das hilft sicher, wenn er überall zu treffen ist, wenn man Menschen aller Farben, möglichen Hautfarben in der Politik trifft, in den Medien, Schule, in Leitungspositionen, Führungspositionen. Ich glaube, das würde was ändern. Aber wenn sie nur in, sag ich mal so, Berufen, die wenig Prestige haben, da so vertreten oder übervertreten sind, dann ist auch keine Hilfe. Dadurch werden die weiter ausgeschlossen und ja, da sind wir nicht weit.
Armand, du bist ein sehr junger Lehrer. Wie hast du dich vorbereitet, um gegenüber solchen Situationen zu stehen, wenn solche Situationen in deiner Klasse zum Beispiel kommen? Wie willst du reagieren?
Ich glaube, ganz wichtig, das Erste, was man sucht als Lehrkraft, ist den Dialog. Den Dialog und versuchen zu verstehen, woher das Problem kommt. Und ja, wir haben klare Vorschriften auch als Lehrkräfte, wie weit wir gehen können. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen gehabt, der hatte Erfahrungen eben mit Rassismus in der Schule. Ein junger Togolese, glaube ich, war tatsächlich bei ihm in der Klasse und wurde von einem Schüler immer wieder als Neger bezeichnet. Und der Schüler ist damit sehr schlecht klargekommen und diese Wut hat sich in dem diskriminierten, also rassistisch beleidigten Schüler so aufgewühlt, dass er ihn dann körperlich angelangt hat und ihn geschlagen hat. Und da gab es auch in der Schule dann große Diskussionen darüber, wie kann man jetzt damit umgehen, weil eigentlich natürlich körperlich sollte man nicht werden, aber er hat sich verteidigt, er hat sich natürlich falsch verteidigt, aber er hat sich verteidigt. Und solche Diskussionen sind nicht einfach zu führen. Häufig gibt es dafür in den besten Fällen eine Sozialarbeiterin, eine Sozialpädagogin an der Schule, haben wir auch, die dann eben diesen Dialog führt, nicht nur zwischen den SchülerInnen, sondern auch mit den Eltern, mit den Erziehungsberechtigten. Und Prävention ist auch ganz wichtig. Also Kafalo macht mit seiner Arbeit Prävention, indem er in die Schulen geht auch und Workshops anbietet. Und dieser Dialog ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
Dialog ist sehr wichtig und wir werden versuchen, weiter zu diskutieren. Aber glaubst du, dass dein Arbeitgeber zum Beispiel hat genug Möglichkeit gegeben oder materielle angeboten, damit du diese Arbeit schaffen kannst?
Ja, gute Frage. Also im Studium definitiv wird das Thema zu wenig angesprochen. Vorbereitet habe ich mich nicht gefühlt für alle Situationen, für solch schwierige Situationen, zum Beispiel Rassismus. Ich glaube, da hat mein Fach, zum Beispiel in Geschichte, Migration ist auch ein großes Thema in Geschichte, wird auch immer angesprochen. Und da kann man eben diese Themen auch aktuell besprechen, also irgendwie einen Lebensweltbezug schaffen mit den SchülerInnen und sie auch konfrontieren, vielleicht mit eigenen Erfahrungen. Und da die Prävention zu schaffen, nicht nur im Politikunterricht, sondern auch eben im Geschichtsunterricht oder in Französisch, ist die Frankophonie auch ein Thema. Und da kommt man immer wieder mit diesen Themen in Berührung. Und ich denke, die Schulleiter und die Schulleiterinnen haben auch hier eine starke Aufgabe, indem sie Fortbildungen anbieten. Also wir hatten auch Fortbildung zu Diskriminierung. Und ich hoffe, wir werden auch eine Fortbildung zu solchen Themen wie Rassismus haben.
Das Thema wird weniger diskutiert in Bildung und Ja, ich habe mich gefragt, wie sieht das bei Journalisten aus, wie die Medien mit umgehen. Und dafür habe ich mit Janine, einer Journalistin bei Schwäbisch Zeitung, kurz diskutiert und sie hat das geantwortet.
Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass man Angst hat, dieses Thema, sich dem Thema zu widmen, weil es bisher einfach ein Tabuthema war. Und es ist einfach so, es ist ein wichtiges Thema. Und ich finde, wichtige Themen sind nie einfach, weil man bei wichtigen Themen ganz viele Perspektiven zusammenkommen, ganz viele Meinungen. Und immer wenn es verschiedene Meinungen gibt, gibt es eben auch Reibungsfläche. Und deswegen verstehe ich schon, wenn manche da einfach das umgehen wollen. Ich finde es aber nicht gut. Und ich finde, wenn man mit Feingefühl an die Sache geht, dann kann man sich auch trauen, in Anführungszeichen, darüber zu berichten. Ich hätte das auf jeden Fall. Ich würde das halt auf meine Art und Weise machen, aber das ist eben auch wieder so eine Geschichte. Da kommt es natürlich ganz drauf an, für welches Medium man berichtet. Wie ist das Medium ausgerichtet? Was möchte das Medium erreichen? An welche Zielgruppe wendet sich's? Ich für meinen Teil habe mir natürlich schon die Medien, für die ich arbeite, ausgesucht, wo ich ganz genau weiß, welchen Ton ich wählen muss. Und bei mir wird das halt immer der menschliche Ton sein. Es wird immer der nahe, der persönliche sein, weil ich auch davon überzeugt bin, dass man so Menschen auf eine andere Art und Weise erreicht und auch dadurch mehr erreichen kann.
Es war Janine, eine Freelance-Journalistin und Mitarbeiterin von Schwäbisch Zeitung. Ich bin hier mit Kafalo Sekongo aus Elfenbeinküste. Er ist Dozent für Politikbildung im Bildungszentrum in Bodenhausen. Und mit uns ist Armand Le Guy. Er ist Lehrer in Postham. Armand, wir haben gerade die Journalisten gehört und elle nous dit que les journalistes ou les médias ont peur d'aborder le sujet. Mmh. Et tu penses que la question, c'est une question de peur ou c'est une question de méconnaissance du sujet?
Je suppose que c'est un peu des deux. La peur, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce que Kafalo a dit, ce que je pense aussi. La peur, je trouve que ça n'a rien à voir dans le journalisme. Ça ne devrait pas être une question de peur dans le journalisme, parce qu'on est dans une démocratie où la liberté de l'opinion et de presse est très importante. Donc s'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter ou qu'on a peur de traiter, je trouve qu'il y a des problèmes très graves. Donc méconnaissance d'un autre côté aussi. Sûrement, comme cette dame nous l'a dit aussi un peu. Et je peux juste dire ce que j'ai déjà dit, la méconnaissance. On arrive à travailler sur la méconnaissance, à réduire cette méconnaissance dans le dialogue et dans l'ouverture vers les autres cultures.
Kafalo, wir haben gerade die Journalistin gehört. Ja, das ist klar, dass am meisten Medien in Deutschland Angst haben, über manche Themen zu sprechen und sie nehmen solche Themen als Tabuthemen. Was denkst du, dass man machen kann, um die Situation erleichtern zu können und die Medienarbeit einfacher zu machen?
Ja, danke schön. Ja, es ist leider so, dass in den Medien das Thema nicht genug vorkommt. Und Arma hat auch schon gesagt, dass ja, es gibt auch Angst und dass auch man wenig über das Thema weiß. Aber diese Angst möchte ich auch hier ansprechen. Es ist auch, jeder weiß, dass wir in einer Demokratie in Deutschland leben und man darf sagen, was man zu sagen hat als Journalist, ohne für sein Leben nur zu fürchten, wie in anderen Ländern. Also von daher wäre für mich die Angst als Grund, das nicht anzusprechen, kein Argument. Hm. Aber ich glaube eher, die Menschen, wenn es um Thema Rassismus geht, besonders wenn es um weiß sozialisierte Menschen geht, sie denken, sie sollten sich von diesem Thema so distanzieren, dass man nicht in Versuchung kommt zu denken, dass sie selber auch rassistisch sind. Und dann will man lieber nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber unser Schweigen schützt uns nicht. Man kann sich mit dem Thema beschäftigen. Und man müsste auch, denke ich mal so, einiges hier dedramatisieren. Sehr oft denkt man, sind rassistisch nur damals die Nationalsozialisten gewesen und heutzutage werden manche Parteien genannt. Aber ich glaube, Jane Elliott, das ist eine Lehrerin, eine Historikerin aus den USA, sie hat gesagt, es ist ein Wunder, in den USA geboren zu sein, aufgewachsen zu sein und nicht rassistisch zu sein. Ich glaube, das Gleiche könnte man auch in europäischen Ländern sagen. Wir sind alle rassistisch sozialisiert aufgrund der Geschichte. Auch meine Kinder werden hier rassistisch sozialisiert, weil sie lernen schon im Kindergarten, ein Buntstift heißt Hautfarbe. Gib mir die Hautfarbe, gib mir die Hautfarbe. Aber wenn schon in der Grundschule wir den Kindern beibringen, dass es gibt Unterschiede, es gibt eine Hautfarbe, da sind die anderen Farben, Hautfarben sind, gehören nicht zur Norm, die sind abnormal. Und ein Kind will dazugehören. Und deshalb denke ich mal, man sollte einen Unterschied machen zwischen rassistisch zu sein, dass wenn man selbstbewusst rassistisch agiert und es unbewusst macht und sich damit auseinandersetzt, ohne Angst, ohne sich zu schämen. Es ist so wegen der Geschichte, man sieht überall die Bücher, was wir bekommen in den Medien, überall ist... Ja, ich komme ganz kurz und ja, ich denke, man sollte wirklich einiges umändern und sich dem Thema einfach anwenden. Es ist ein wichtiges Thema, denke ich mal.
Okay. Armand, kann eine bikulturelle oder multikulturelle Familie ein Gans mit dem Golden Eier für Deutschland sein? Ich meine, kann das ein positiv für Deutschland sein?
Definitiv, definitiv. Ich denke, das ist auch die Regel. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber Kulturen lernen viel voneinander. Wir lernen viel voneinander, wenn wir offen sind. Und bikulturelle Beziehungen, ich lerne viel von meiner polnischen Freundin. Und ja, hauptsächlich positive Folgen natürlich.
Okay. Kafalo, ganz kurz, was könnten wir von bikulturelle Familie profitieren oder lernen?
Jede Menge Sachen, nur positive, denke ich mal. Ich glaube, durch bikulturelle Ehen, bikulturelle Familien werden wir den Rassismus irgendwann bewältigen, denke ich mal.
Vielen Dank an euch beide, Armand, Logui, der Französe und
merci, merci.
Kafalo, Sekongo aus Elfenbeinküste. Damit waren wir am Ende unserer Sendung zu bikulturellen Familien zwischen moderner Lepra und der Gans mit Golden Eier. Vielen Dank für unser Gespräch. An der Regel sah heute Klaus Klein. Diese und alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören in unserer Mediathek auf Homepage Tübingen UB. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Vom Mikrofon verabschiedet sich Kossi Tebanu. Ciao.
Tschüss, danke schön.
À bientôt.